wenn der Matthias mal so in Moderationslaune ist, dass er den 50-Sekunden-Clip vom Gianni in 3 Minuten zusammenfasst, dann kann man sich bei der Anmoderation darauf einstellen, dass es auch exorbitant wird, so gesehen. Vielen herzlichen Dank. Wisst ihr, es gibt bei der Predigt immer 2 Möglichkeiten. Man kann entweder so drinnen sitzen wie jetzt gerade, so gemütlich zuckeln, eher so ein bisschen im Dunkeln, und sie denken, na, jetzt kommt die Predigt, wie lange dauert es? 30 Minuten, 40 Minuten oder 45? Und wenn dann wer fragt, und wie war die Predigt, dann sagst du innerlich ungefähr so. Und wenn man fragt, und worüber hat es Predigt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und was hast du mitgenommen? Das besprechen wir in der Live-Group. Also, habe ich das gut zusammengefasst? Nein, ich hoffe nicht. Was ich eigentlich sagen möchte, jetzt komme ich schon genauso schleppend zum Punkt wie du. Was ich eigentlich sagen möchte ist, ich lade dich ein, nicht nur zu warten, was ich sage, sondern dich so zu positionieren innerlich, dass du dich fragst, okay, das ist jetzt für mich, davon gehe ich aus und Gott, was willst du mir sagen? Was willst du mir durch das sagen, was die Therese sagt, aber auch was höre ich zwischen den Zeilen für mich? Und ich sag's dir, ob du es glaubst oder nicht, das hat nicht nur mit mir zu tun, sondern auch sehr viel mit dir und wie du dich bei einer Predigt positionierst, ja, wie du sagst, okay, betrifft mich das oder betrifft es mich nicht? Ich glaube, es betrifft dich, vielleicht nicht durchgängig, aber an der einen oder anderen Stelle ganz sicher. Mein Kind in Reihe 2 versinkt im Boden. Und das schon nach 5 Minuten. Na, das kann nur heiter werden. Du kommst fix vor heute. Der Ronny ist in der Kids Church, der kommt auch fix vor. Die Schwiegermama ist auch nicht da, die kommt auch fix vor. Normalerweise kommen ja nur Leute vor, die nicht da sind. Meine Tochter ist auch nicht da, die kommt auch fix vor. Also wir haben Jänner. Ich muss jetzt zum Punkt kommen. Und auf die Uhr schauen. Man kann nicht, das ist recht, es ist schwierig, sie zu sehen. Wir sollten eine größere kaufen. Jetzt kommt das erste Mal Panik auf, der Prediger kann die Uhr nicht sehen. Oh mein Gott. Also stellt sich aber einen langen Abend ein. Ich gehöre zu der Sorte von Leuten, die am Ende und am Beginn des Jahres immer wieder mal so ein bisschen Resümee ziehen. Wie war das vergangene Jahr? Bin ich ungefähr dort, wo ich sein wollte? Was möchte ich denn in dem kommenden Jahr so erreichen, ja. Manche Unternehmen sollen das ja durchaus auch so machen. Aber es kann auch sein, dass dich das persönlich betrifft, dass du persönlich so denkst, dass du als Unternehmer so denkst, dass du in Bezug auf deine Karriere so denkst, vielleicht auch, dass du in Bezug auf deine Beziehungen oder auf dein Setting oder auf deine Ehe so denkst, mit passt es so oder möchte ich da was ändern? Und wir sind ganz gut darin, eine äußerliche Bilanz zu ziehen. Bin ich dort, wo ich sein wollte? Und ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder mal auch eine innere Bilanz zu ziehen, die nicht nur sagt, bin ich dort, wo ich sein wollte, sondern bin ich die ich sein wollte? Bin ich der ich sein wollte? Es gibt Phasen im Leben, da tragt dich deine Gabe an Orte, wo der Charakter mal nur ein bisschen hinterherhinkt, wo die Seele vielleicht noch nicht mitkommt. Es gibt Phasen im Leben, da tragt dich dein Erfolg an Orte, wo du merkst, bei dem Stress oder bei dem Tempo kommt meine Seele nicht mit. Und es ist ein bisschen ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht ist per se nicht schlecht, weil Gleichgewicht schafft man immer dadurch, indem man eben ausbalanciert. Alles andere wäre statisch und das Leben ist nicht statisch. Man muss immer wieder mal ausbalancieren. Und ich glaube, dass diese innere Balance wichtig ist, weil die Bibel auch schon sagt, innerer Reichtum und äußerer Reichtum ist nicht dasselbe. Jesus, und das bezieht sich auf die Ewigkeit, aber es ist ein Satz, der sehr prägend ist dafür, der sagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, was bringt der ganze Erfolg, was bringt das alles, aber seine Seele verliert? Was bringt es, wenn er sich selbst verliert? Und ich finde, diese innere Bilanz muss nicht immer nur negativ ausfallen. Es kann sein, dass du äußerlich wo bist, wo du merkst, ich hinke hinterher. Dafür, dass das äußerlich so gut ausschaut, habe ich aber innerlich jetzt ganz schön viel bezahlt. Ich habe Freundschaften verloren oder in den Sand gesetzt, das habe ich gar nicht geplant. Oder ich habe mich verbogen, das war so gar nicht gedacht. Schaut äußerlich alles bestens aus, aber du weißt, deine innere Bilanz ist nicht ganz so sauber. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass deine äußerliche Bilanz nicht besonders leibend ist.
Du bist vielleicht mit einer Krankheit konfrontiert, damit den Job verloren zu haben. Es schaut jetzt alles andere aus als großartig. Ja, du hast vielleicht Herausforderungen zu bewältigen, auch beziehungstechnisch, die jetzt nicht so sind, dass du sagst, na, das ist ja eine tolle Bilanz. Jetzt letztes Jahr ist ja fantastisch gelaufen. Aber wenn du innerlich Bilanz ziehst, merkst du, ich reagiere ganz anders, als ich das noch vor ein paar Jahren gemacht hätte. An dem Leben kann ich jetzt sozusagen nichts ändern. Das ist ein Schicksal, das ist nicht so grand, wie ich das gerne hätte. Aber ich bin innerlich mit meiner inneren Bilanz, ich habe mich nicht verloren, ich bin gewachsen, mein Charakter ist anders und das ist cool. Und ich ermutige euch, nicht nur äußerliche Bilanz zu ziehen, sondern immer wieder auch innerliche Bilanz, gar nicht so sehr, damit es schlimm wird, damit du merkst, in was für einem Augenzustand du bist, sondern auch, damit du dich freust, merkst, wow. Ich bin meine Muskeln, meine emotionalen Muskeln, meine geistlichen Muskeln, meine mentalen Muskeln, meine sozialen Muskeln sind gewachsen. Und an dem Punkt kommen wir zum Thema des heutigen Nachmittags und es ist das Thema Identität. Und wenn es um Identität geht, dann kommen wir an einer, also dann gibt es mehrere spannende Persönlichkeiten in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und es gibt eine Person, an der man findet nichts vorbeikommt, weil sie sehr, sehr zerrissen ist, aber auf der anderen Seite auch sehr fokussiert ist. Und kleiner Exkurs, ich lade dich ein, wenn du die Bibel liest oder auch wenn du das Alte Testament liest, wo manchmal Leute sagen, boah, der Gott vom Alten Testament ist so brutal. Da denke ich mir, manchmal hast du dir schon mal die Menschen im Alten Testament angeschaut, die waren auch unglaublich brutal. Es war einfach eine andere Zeit, eine andere Erzählform. Man muss dieses Alte Testament mit der Brille Jesu lesen, mit dem, was er im Neuen Testament gebracht hat. Ich denke mir immer, wenn Leute sagen, boah, der Gott war so blutrünstig im Alten Testament, denke ich mir, hast du schon mal die Menschen dort angeschaut, wie blutrünstig die waren. Moses Mörder, kein Mörder, alle Mörder eigentlich. Nicht nur im Krieg, sondern so zwischenmenschlich. Ja? Also das heißt, das Alte Testament hat schon durchaus seine Berechtigung. Und das Spannende am Alten Testament oder überhaupt ist in der Bibel, ist nicht immer nur, dass wir etwas über Gott erfahren, sondern dass wir, wenn wir da reinschauen, auch sehr viel über uns erfahren. Da stehen Geschichten drinnen, die sind so ein plakativer Spiegel, dass du trauen musst, dich da reinzuschauen und darüber, wenn du das tust, sozusagen wenn die Bibel dich liest und wenn du dann erlebst, wie Gott mit den Menschen umgeht und wie er folgetechnisch auch mit dir umgeht, so lernst du etwas über Gott. Wenn ein Mensch dir etwas über dich sagt, lernst du etwas über ihn. Der Ronny macht sich hin und wieder die Mühe, mir Karten zu schreiben. Ich liebe Karten. Karten sind so meine Sprache der Liebe. Und dann schreibt er manchmal rein, eben, ich mag die Art und Weise, wie du das tust oder wie du das machst. Und dann zählt er da Kleinigkeiten auf, die ihm aufgefallen sind. Und ich wusste das ja schon. Ja, braucht mir eigentlich keiner sagen, dass die Art und Weise, wie ich, erzähle ich nicht, ist mir alles viel zu inniger. Ding, das wusste ich ja schon. Aber ich lerne was über ihn, weil ich merke, dass ihm Dinge an mir auffallen und dass er unglaublich aufmerksam mir gegenüber ist. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott mit dir umgeht oder die Art und Weise, wie du merkst, dass Gott mit Menschen umgeht, lässt dich darauf schließen, wie Gott ist. Und deswegen ist es unglaublich wertvoll, die Bibel als einen Spiegel zu lesen und danach zu schauen oder zu sagen, Gott, was willst du mir sagen? Wie bist du mit einem Jakob umgegangen? Wie bist du mit einem Esau umgegangen? Wie bist du mit einem David, mit einer Esther umgegangen? Wie gehst du mit mir um? Und die Person, die ich anschauen möchte, ist Jakob. Und der Jakob und seine Geschichte beschäftigen mich schon sehr, sehr lang und immer wieder. Und ich habe da nie hingegriffen, weil man weiß nie, wo genau soll man hingreifen beim Jakob. Das ist so eine ewige, lange Geschichte und alles greift irgendwie zu kurz. Und dann, das ist mein zweiter Exkurs, bevor ich zur Sache komme, habe ich gedacht, ja, Theresa, du schaust jetzt den Jakob an, beginne irgendwo. Und für alles, was euch in diesem Jahr an Themen, an Herausforderungen, an Projekten, an Beziehungsgeschichten, an Ideen bevorsteht und sei es noch so groß, ist mein erster Rat sozusagen, beginne irgendwo. Die meisten Dinge im Leben packen wir deswegen nicht an, auch zwischenmenschlich, boah, das ist so verfahren, da müssen wir uns irgendwann die Zeit nehmen. Boah, der Jakob, die Geschichte ist so komplex, da brauche ich irgendwann eine Predigtserie. Boah, das Thema Sport ist so groß, da brauche ich irgendwann eine ordentliche Motivation am Montag. Boah, das Thema Ding ist so groß, irgendwann, und dieses irgendwann passiert nie. Und desto größer Dinge sind und desto verfahrener Dinge sind und desto komplizierter Dinge sind, desto weniger brauchst du am Anfang einen Plan, der kommt dann schon, sondern desto mehr ermutige ich dich, fang irgendwo an. So gesehen fangen wir einfach beim Jakob irgendwo an und machen entweder eine Predigtserie draus oder ihr grabt selber weiter, aber etwas immer nur auszulassen, weil es so ultimativ groß ist, dann passieren die Dinge nie. So, also wir schauen ihn an. Wir schauen sozusagen ein paar Geschichten an, ein paar Stationen an, vom Jakob als Baby bis zum Jakob, wo Gott ihm wirklich begegnet und ihm eine neue, andere Identität verleiht, und zoomen sozusagen in manchen Geschichten in sein Leben rein und raus, immer mit der Intention von, was hat das mit mir zu tun? Was könnte ich daraus mitnehmen? Die Geschichte von dem Jakob in der Bibel ist geprägt von einer Geschichte voller Lügen, voller Verrat, voller Flucht, voller Familiendrama. Wenn du dir denkst, deine Familie ist kompliziert, deine Beziehungen sind schwierig, dann wird die Jakob-Geschichte dir Mut machen, weil bei dem gab es am Ende des Tages eigentlich niemand mehr, mit dem er nicht gräbere Probleme gehabt hat. Es ist ein Problem, sie ist geprägt von Schwindel, von Verlust. Und dieser Jakob war ein Zwillingsbruder mit einem Bruder namens Esau. Und die beiden haben sie im Bauch der Mutter Rebekka schon so aufgeführt, dass die Rebekka mal zu Gott gesagt hat, was spielt sich da eigentlich in meinem Bauch ab? Warum wird mir das angetan? Und Gott gibt ihr dann eine ganz große Verheißung und sagt, du hast zwei Leben in deinem Bauch mit Ultraschall-Screening, was wahrscheinlich damals noch nicht so. Und als die beiden rausgekommen sind, hat der Jüngere die Verse vom Älteren gehalten. Und der Ältere hat Esau geheißen, das war so ein behaarter, männlicher Typ, schon als Baby. Und der, ja, so ähnlich steht das in der Bibel. In meiner Zusammenfassung ist es vielleicht ein rough, aber lest es durch. Und der Jakob hat dem die Verse von dem Esau gehalten. Und deswegen hat man den ersten Esau genannt, das heißt so der Behaarte, und den Jakob Fersenhalter. Also irgendwie auch spannend, da hat sich niemand was überlegt, hat sich einfach gedacht, okay, der hat die Fersen von dem gehalten, also heißt er wahrscheinlich so. Also heißt der Jakob der Fersenfesthalter. Okay, also so werden die beiden groß, und eines Tages denkt sich der Jakob, wir sind zwar Zwilling, aber der Esau ist ja der Erstgeborene. Und der Erstgeborene zu sein, waren zu Zeiten der Bibel etwas Tolles. Erstens warst du dann der nächste Sippenhalter, zweitens hat man doppelt so viel geerbt. Und der Jakob hat sich gedacht, dieses Erstgeburtsrecht hätte ich gerne. Und da schauen wir kurz in die Bibel zu einer Begebenheit, wo wir jetzt mal kurz da rein zoomen. Jakob kochte ein Gericht, der war gut in der Küche. Steht so in der Bibel, habe ich jetzt nicht erfunden, steht ein paar Verse weiter vorne. Da kam Esau, der war gut im Jagen, vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich doch schnell von dem roten Gericht essen, denn ich bin erschöpft. Da sprach Jakob, verkauf mir doch bitte zuerst dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, ach, was soll's, ich muss ja sowieso sterben. Oder in der Übersetzung, die ihr da setzt, steht, ich sterbe ja ohnehin vor Hunger, oder was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Jakob aber ließ nicht locker, schwör zuerst, sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größeren Teil des Erbes zu bekommen, an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Eigentlich eine komische Geschichte, oder? Der Esau hat ein Erstgeburtsrecht, das war relativ viel wert, und verkauft das, weil er der Meinung ist, ich stirb gleich. Okay, passt, Linsensuppe, passt, Jakob, kannst das haben. Der Gedanke dahinter war ganz sicher, so schlimm wird das nicht sein, ja, irgendwie, ich bin sowieso Papas Liebling und das mag er auch, irgendwie werden wir das schon richten. Ja? Er hat diese Erleichterung, die unmittelbare, gebraucht und damit etwas verkauft, was eigentlich viel wertvoller war. Und das ist der erste Moment, wo diese Geschichte für uns ein Spiegel ist. Der erste Moment, wo du dich fragen darfst, gibt es in meinem Leben Zeiten, wo ich etwas, was mir sehr wertvoll ist, für eine Linsensuppe, die sozusagen für eine kurzfristige Erleichterung steht, verkaufe. Es kann zum Beispiel sein, dass dir eine Beziehung sehr wichtig ist, sehr wertvoll ist, aber die kurzfristige Erleichterung ist, jeden Tag einfach nur schweigen. Das reden wir nicht, das erleichtert mir jetzt, das machen wir irgendwann. Ach, ich bin am Verhungern, ich bin am Sterben, ich bin eh schon so müde. Ich bin erschöpft. Keysatz hier ist, ich bin erschöpft, der Esau war erschöpft. Und im Zustand von Erschöpfung sind wir grundsätzlich dazu bereit, sehr wertvolle Dinge über Bord zu werfen. Es kann sein, dass du weißt, du hast eine bestimmte Bestimmung, du hast ein bestimmtes Ziel, aber die kurzfristige Erleichterung, die Linsensuppe deines Lebens, und jeder von uns hat Linsensuppen im Leben, bringt dich dazu, etwas zu verkaufen, was in überhaupt keiner Relation steht. Ein Ziel über Bord zu werfen, eine Bestimmung über Bord zu werfen, einen Plan über Bord zu werfen, nur weil du dir denkst, wie sagt der Jakob, oh, na, was bringst du mir, ich bin am Sterben. Du bist nicht am Sterben. Es gibt Dinge, die machen zwar unmittelbar stopfendes Loch, aber die machen dich nicht satt, sondern machen dich in Wirklichkeit arm, wenn du die ganze Zeit der Linsensuppe nachlaufst. Und wenn ihr die Predigt dann in der Live-Gruppe sprecht, so wie ich das eingangs ja skizziert habe, dann fragt euch einfach mal miteinander, was war das letzte Mal ein Linsensuppen-Moment, wo du gewusst hast, ich habe drauf gepfiffen, ich habe was über Bord gehauen, ich habe mir gedacht, ich sterbe, ich habe mir gedacht, ich brauche das unbedingt, ich habe nachgegeben und ich weiß, dass ich dafür was eingetauscht habe, was mir eigentlich wertvoll ist. Nach dieser Geschichte vergehen Jahre und immer noch hat der Isaak, also eigentlich der Vater von den beiden, der den Esau, also den Erstgeborenen, lieber hatte, eigentlich den Esau so behandelt wie immer, nämlich Lieblingskind. Und der zweite, der Jakob, war das Lieblingskind von der Rebekka und mit diesem Erstgeburtsrecht, das kommt ja erst nach dem Tod vom Vater, also vom Isaak zum Tragen, ist eigentlich nichts passiert. Na, so what? Oder sie haben halt verkauft. Nicht unmittelbar mitbekommen, was es für ihn bedeutet. Und eines Tages, da war der Isaak schon sehr betagt, also der Vater und auch blind, sagte, ich möchte jetzt den Esau, meinen Älteren, Erstgeburtsrecht war dem Isaak wurscht, den möchte ich gerne segnen mit einem sehr reichen, ausgiebigen Segen, der dem Erstgeborenen gebührt. Und die Rebekka, die Mama, hat das mitbekommen und hat gesagt, hey du Jakob, auch zu, der Isaak, der möchte dem Esau den Segen geben. Jetzt such einmal zu, den holst du dir auch noch. Aber eigentlich gehört er ja in Wirklichkeit dir, weil du bist ja jetzt der Erstgeborene und so weiter und so fort. Und der Jakob verkleidet sich sozusagen als Esau. Der Esau, habe ich eingangs gesagt, hatte so Haare überall und der Isaak, also der Vater, war fast blind. Und der Jakob geht zum Isaak hinein und der Isaak sagt, na, wer bist denn du? Bist du mein Sohn Esau? Ah, super, du hast mir was zu essen gebracht. Wahnsinn, wie schnell du das gefunden hast. Der Jakob sagt darauf, ja, Gott hat mir geholfen, das irgendwie so schnell zu finden. Also lügt wie gedruckt, das musst du mal trauen, da auch noch Gott reinzuzahlen, ja, diese Lügengeschichte. Und der Isaak sagt zum Jakob, bist du wirklich der Esau? Lass dich mal angreifen. Ja, irgendwie ist dem Isaak das ganz komisch vorgekommen. Und der Jakob sagt, ja, ich bin dein Sohn Esau. Ja, steht vor dem Isaak verkleidet, mit der Fell von Ziegen rundum gewickelt, damit er auch schön behaart wirkt. Und der Isaak hat ihn angegriffen, hat gedacht, ah, der hat so viele Haare wie der Esau. Na gut, das wird er wohl sein. Und Jakob sagt, ja, ich bin Esau. Und dann staubt er vom Isaak den Segen ab. Weil er sich gedacht hätte, wenn ich zugegeben hätte, dass ich der Jakob bin, dann würde mich der Isaak nicht segnen. Er hat sich sozusagen einen Filter umgesetzt, also aufgezogen. Fake Fur, also Pelz, Haare. Ja. Wie oft hast du im Leben oder wie oft im Leben schauen wir, dass wir irgendwas bekommen, obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, na, das bin ich eigentlich gar nicht ganz. Ich möchte in einer bestimmten Clique sein und tu so, verkleide mich, gib mir sozusagen einen Filter drüber, nur damit ich dazugehöre. Weil wenn die wüssten, wie Jakob-like, wie uncool, wie ich eigentlich bin, dann würde ich gar nicht dazugehören. Fake it until you make it, ist ja sowas ganz, ganz Prominentes. Na, wenn der wüsste, wie unfähig ich in Wirklichkeit bin, dann würde er mir den Job ja gar nicht geben. Wenn die wüssten, dass ich in Wirklichkeit gar nicht singen kann, dann würde ich ja gar nicht auf der Bühne mitsingen dürfen. Ich singe am besten ganz, ganz leise. Okay, na super, dann bist du drinnen. So, er hat den Segen bekommen, aber nur, weil er vorgegeben hat, jemand anderer zu sein. Und dann ging der Stress erst richtig los. Der Esau hat natürlich irgendwann gecheckt, also der Bruder, dass der Jakob ihm diesen Segen weggenommen hat und ist unfassbar wütend geworden und hat gesagt, ich hasse den Jakob wegen diesem Segen, mit dem ihm der Vater gesegnet hat. Und sobald der Vater, also der Isaac, verstorben ist, werde ich den umbringen. Also da war großer, großer Bruderhass. Und die Rebekka, die Mama, die für den Jakob immer alles gecheckt hat, hat gesagt, weißt du was, Jakob, mach dich auf den Weg, verschwinde von hier. Geh zu meinem Bruder Laban, nimm dir dort ein bisschen eine Auszeit. Und wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, wenn sich der Zorn deines Bruders von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast, dann will ich dich, die Mama, von dort holen lassen. Warum sollte ich euch denn beide an einem Tag verlieren? Das heißt, die Rebekka hatte da einen ganz, ganz tollen Plan, damit der Jakob keinen Ärger bekommt, weder vom Isaac noch vom Esau. Und hat gesagt, weißt du was, renn einmal davon. Zukunftsplanung, das war die Tarnung und in Wirklichkeit war das nichts anderes wie ein Davonrennen und eine Flucht. Und was so gewirkt hat, war, was war's, Jakob, renn davon, du brauchst dir der Sache nicht stellen, du brauchst nicht ehrlich sein, du brauchst nicht mit dem Esau dich auseinandersetzen, du brauchst dich nicht mit dem Isaac auseinandersetzen, das machen wir schon irgendwie. War am Ende des Tages doch auch für den Jakob sehr teuer. Der hat nie wieder seine Mama Rebekka gesehen, der hat jahrelang eine Heidenangst vor dem Esau gehabt. Die Rebekka ist in der Zwischenzeit verstorben. Und er ist einfach geflohen. Also er ist davongelaufen. Das heißt auch, dass der Jakob sich diesen Segen irgendwie erschlichen hat, hat einen Preis und zwar einen sehr, sehr hohen für ihn. Und der Jakob lebt dann bei diesem Laban, also bei seinem Onkel, in einer anderen Gegend und wird unglaublich reich, hat für den sehr viel gearbeitet, hat dort geheiratet, 2 Frauen bekommen, das ist ein bisschen eine dramatische Geschichte, aber es war am Ende dann so und hatte dann aber im Zuge seines Reichtums, den er sich dort angehäuft hat, einen ziemlichen Stress auch mit seinen Schwagern. Also die Carolyn hat gesagt, ich muss schön sprechen, mit seinen Schwagern. Also der Schwager ist der Bruder von seinen Ehefrauen. Und die haben gesagt, ja, der Jakob ist so unglaublich reich und der macht da total viel Stress. Und die Bilanz des Lebens vom Jakob war, der lebt im Exil, der lebt irgendwo in der Flucht und er hat mittlerweile, und das habe ich ja eingangs gesagt, Stress mit jedem in seinem Leben. Stress zwischen seinen beiden Frauen, die eine wunderschön und geliebt, die andere nicht besonders schön, aber sehr fruchtbar. Die beiden haben irgendwie miteinander konkurriert. Er hat Stress mit seinem Vater, weil er den ja angelogen hat. Er hat Stress mit seinem Bruder. Seine Mutter ist überhaupt tot. Er hat Stress mit dem Laban, mit diesem Onkel. Laban, genau, der Laban. Und dann sagt Gott zu Jakob, du weißt was, Jakob. Und Gott hatte eine Beziehung zu Jakob. Jakob und Gott haben sich auf dieser Reise und auf dieser Flucht immer wieder mal auch begegnet. Und dann sagt Gott zu Jakob, du Jakob, geh weg von hier. Ja? Das ist besser, du gehst jetzt woanders hin und mit dem Laban und den ganzen Schwagern, sich runterzustressen, ist nicht gut, geh woanders hin. Okay, sagt Gott ihm. Aber dann, was macht Jakob? Das schauen wir uns kurz an. Erster Mose 31, 20, Vers 23. Jakob verheimlichte seine Abreise vor seinem Schwiegervater, dem Laban. Ohne ihn zu benachrichtigen, machte er sich auf und davon. Er überquerte mit allem, was er besaß, den Euphrat und zog in Richtung des Berglandes von Gilead. Erst nach 2 Tagen erfuhr Laban von der Flucht. Sofort rief er alle Männer aus der Verwandtschaft zusammen und jagte Jakob hinterher. 7 Tage dauerte die Verfolgungsjagd, bis er ihn im Gebirge Gilead einholte. Jakob hat das gemacht, was er gekonnt hat. Jetzt wird's ungemütlich, jetzt rennen wir davon. Er macht genau das Gleiche, was er 21 Jahre zu Hause gemacht hat. Gott hat gesagt, Jakob, geh woanders hin. Aber die Art und Weise, wie Jakob das gemacht hat, war typisch Jakob-like. Einfach mal gehen. Bevor ich mich mit dem Labern lang auseinandersetzen muss, bin ich einfach dahin, packe ich alles zusammen und bin einfach weg. Offensichtlich war er auch sehr schnell, weil der Laban hat 5 Tage gebraucht, bis er die ganze Truppe wieder eingeholt hat. Jakob war es nicht gewohnt, sich zu stellen. Jakob war es nicht gewohnt, mit jemandem zu reden. Jakob war es nicht gewohnt, die Wahrheit zu sagen. Jakob war es vor allem auch nicht gewohnt, mit jemandem zu ringen oder irgendwie einen Konflikt auszutragen. Jakob war zwar irrsinnig gesegnet, aber du kannst total gesegnet sein, aber die trotzdem irgendwie komplett verlieren, trotzdem irgendwie auf der Flucht sein. Lass dich nur vom Segen von Menschen oder vom Segen in deinem eigenen Leben nicht täuschen. Gott segnet Menschen, weil er Menschen segnen möchte. Aber das heißt nicht, dass in deinem Leben alles in bester Ordnung ist. Er hatte Angst wahrscheinlich. Was ist, wenn der Laban sagt, na, du sollst nicht gehen oder du musst noch mal ein paar Jahre für mich arbeiten. Und deswegen war er einfach weg. Und dann wird es spannend. Im Zuge seiner Ausreise kommt Jakob auch drauf, dass er gern sich mit diesem Esau versöhnen möchte, mit seinem Bruder. Und er schickt einen Boten dem Esau entgegen, wo der Jakob sagt, ich hoffe, Esau, wir können wieder gut sein. Und der Bote kommt zurück zum Jakob und sagt, du Jakob, ja, der Esau ist am Weg zu dir. Aber mit 400 Mann. Und an der Stelle lesen wir weiter, weil da wird die Geschichte richtig, richtig spannend. 1. Mose 32, 25. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur noch er blieb alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm. Bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert ja schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen sagte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das denn wissen? Entgegnete der Mann. Und dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob an dieser Stelle geschlagen wurde. Man geht davon aus, anhand von mehreren Stellen, dass Jakob in irgendeiner Form mit einem Engel Gottes oder mit Gott oder mit einer göttlichen Gestalt gekämpft hat. Er hat mit einer Person gerungen. Und das war eigentlich sehr, sehr untypisch für den Jakob, weil er eigentlich immer davongelaufen ist. Und Ringen hat nicht immer was mit Besiegen zu tun, sondern Ringen hat etwas mit Nähe zu tun. Wer mal zwei Burschen miteinander ringen gesehen hat, obwohl es die besten Freunde sind, ich weiß, wir Frauen verstehen das ganz schwer, aber Männer vielleicht ein bisschen ähnlich, das hat nichts mit Hass zu tun, das hat was mit, ich weiß nicht, mit was es das zu tun hat, aber irgendwas mit Nähe, irgendwas mit dem Musik spielen oder Mick spielen, aber irgendwas Musik spielen. Wer mal erlebt hat, wie ein Vater mit seinem Burschen ringt, der weiß, da geht es auch nicht ums Gewinnen, da geht es darum, dass ich mich spüre, da geht es um irgendwas anderes. Ich komme aus einer Familie, da wird sehr wenig gerungen, da wurde sehr wenig gerungen, da wurde sehr wenig gestritten auch. Und als ich den Ronny kennengelernt habe und seine Familie und auch die Schwiegermama, Übrigens, wenn du dir denkst, du verstehst dich mit der Schwiegermama, in dem Moment, wo man ein Baby bekommt, begibt sich das Level der Schwiegermama-Beziehung meistens auf eine nächste Ebene. Und ich mit der Schwiegermama wirklich manchmal bin ich echt in die Haare gekriegt. Und dann habe ich irgendwann, und das sage ich ja seither öfter, wie gesagt, weißt du, ich weiß, es klingt komisch, aber fasse es als ein Kompliment auf, dass ich mit dir streite. Weil mit jemandem zu streiten heißt, ich mute mich dir zu. Ich mache mich ziemlich verletzlich, weil offenbar ist mir was sehr, sehr wichtig. Ich versuche zu verstehen, wie du denkst und versuche dich zu überzeugen. In dem Moment, wo ich nicht streite, in dem Moment, wie ich weggehe, das wirkt zwar total friedlich, aber meistens ist es mir wurscht. Resignation und Gelassenheit schauen von außen gleich aus. Mit jemandem zu streiten bedeutet, es ist mir etwas wert. Und Jakob hat in diesem Kampf zu Gott gesagt, ich gehe nicht weg. Mir hat das mal schon so die Hüfte ausgerenkt und für normal würde ich jetzt einfach gehen und sagen, hinter mir das war nicht gut, aber ich bleibe. Er hat gerungen, er hat gespürt, ich will mit Gott ringen. Und Gott lässt mit sich ringen. Gott lässt mit sich verhandeln, Gott lässt mit sich ringen. Es gibt genügend Bibelstellen, das fängt beim Abraham an und hört bei der Maria und beim Kanaan auf, wo man sich denkt, jemand doch, was Gott sagt, sagt er, aber er lässt mit sich ringen. Er lässt sich nicht verbiegen, aber er will, dass du ihn spürst. Es gibt bei uns zu Hause, bei den Teenager-Kids, so eine Regel: Wenn du etwas wirklich willst, dann musst du dafür kämpfen. Weil ich kann es nicht riechen, wie wichtig das ist. Ich weiß es nicht. Aber ich will, dass du dich mit mir auseinandersetzt. Was Menschen ganz oft tun, ist entweder resignieren: Na, ich weiß, Gott erlaubt mir das nicht. Na, ich weiß, die Mama ist so streng, ich brauche gleich gar nicht fragen. Das sind Menschen, die ganze Zeit hinter der Sicherheitslinie leben und nie für irgendwas kämpfen. Oder aber sie machen es geheim. Du musst um eins daheim sein. Okay, dann ist bei uns zu Hause was. Ich war um eins zu Hause und um 13:30 wieder weg. Weil ich hatte keine Lust zu ringen. Ich hatte keine Lust, meine Mama zu spüren. Hätte ich das gemacht, hätte ich gespürt, dass da auch eine Angst dahinter ist. Ich hätte irgendetwas gespürt. Und ich ermutige euch, das, was Jakob da getan hat, dieses Ringen mit Gott, aber auch dieses Ringen in Beziehungen, ist wertvoller als eine vermeintliche Zuckerglasur. Weil Tatsache ist, all diese Dinge, die haben Jakob ja eingeholt. Ja, da kommt der Esau auf ihn zu und er hatte höllische Angst vor diesem Esau und wohlgemerkt seinen 400 Mann. Ich gehe nicht weg, es sei denn, du segnest mich. Und das Spannende ist, dass die Person dann fragt, wie heißt denn du? Was soll das sagen? Ich meine, die kämpfen die halbe Nacht, haben sie offensichtlich nicht vorgestellt. Der sagt, ich gehe nicht weg, bevor du mich segnest. Und die Antwort darauf ist, wie heißt du nochmal? Die Frage hat der Jakob schon mal gehört. Als Isaac zu ihm gesagt hat, du, wer bist denn du? Fake Fur Boy. Er hat gesagt, Esau bin ich. Und indem er sich als Esau ausgegeben hat, hat er schon einmal den Segen abgestaubt. Und in dem Moment, als er wieder kämpft, mit Gott in dem Fall, sagt er, Jakob, ich heiße Fersenhalter. Und jetzt heißt sie Fersenhalter mit ausgekegelter Hüfte. Er hatte tatsächlich nicht besonders viel vorzuweisen. Und ich bin auf der Flucht. Das ist richtig bescheiden, Das heißt, er hat sich das erste Mal gestellt, er hat das erste Mal gerungen und er hat das erste Mal nicht einen Segen bekommen, aber einen Segen bekommen für das, wer er war. Der Fersenhalter wurde gesegnet von Gott höchstpersönlich und diesen Segen konnte er nehmen. Dieser Segen hat ihn verändert, dieser Segen war endlich mal was Echtes. Und den hat er bekommen, obwohl er Jakob ist und nicht nur, weil er irgendwie so tun musste, als wäre er irgendjemand anderes. Er versöhnt sich dann mit dem Esau, der kam mit den 400 Mann und war aber eigentlich recht friedlich drauf. Und der Jakob ist logischerweise gehumpelt, weil dieser Schlag auf die Hüfte von diesem Kampf, der hat Jakob begleitet. Ab dann ist Jakob nicht mehr so gegangen wie vorher. Ja? Die Hüfte prägt extrem deinen Gang. wenn du die Hüfte wehtust, wenn du die Hüfte nicht gescheit trainierst, kriegst du Knieschmerzen. Die Hüfte ist so das ultimative Ding für Schnelligkeit. Und an der Stelle mit schauen wir nochmal in die Bibel hinein. Und zwar in 1. Mose 33, Vers 12. Kommt das da oben? Na, dann lese ich es euch vor. Also er trifft Esau und die beiden versöhnen sich. Und dann sagt Esau, so drängte Jakob und Esau gab schließlich nach. Also da geht es um die Geschenke. Und dann sagt der Esau, jetzt können wir zusammen weiterziehen, schlug Esau vor. Ich gehe mit meinen Leuten voraus und zeige euch den Weg. Aber Jakob entgegnete, mein Herr, du siehst, dass ich kleine Kinder bei mir habe. Und auch bei meinen Herden gibt es viele säugende Schafe und Ziegen und Rinder. Und wenn ich die Tiere auch nur einen Tag über anstrenge, dann sterben die. Und darum ist es besser, wenn du schon mal vorausziehst und wir später dann nachkommen. Dann kann ich mich dem langsamen Tempo der Kinder und der Jungtiere anpassen und dich dann in Sir wieder treffen. Aber lass mir doch wenigstens einige Männer zum Schutz bei dir, sagt Esau. Na, 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 das ist nicht nötig, sagt Jakob. Wichtig ist für mich nur, dass du mich wieder angenommen hast. Dann machten sich beide auf den Weg. Esau kehrte nach Sir zurück und Jakob folgte ihm aber nicht, sondern zog nach Sukkot. Was spannend ist, ist, dass der liebe Jakob, der davor so schnell war, dass der Laban 5 Tage gebraucht hat, um ihn einzuholen, plötzlich zum Esau sagt, nein, geh nicht mit, weil was der wegen die ganzen Kinder und wegen den Säugetieren und so, wenn ich die über anstreng, dann die sterben ja alle. Komisch. Und vorher ist es gerade in einem Speed vom Laban weggehetzt. Ich glaube, dem ordentlich sein Hüftgelenk wehgetan hat. Ich glaube, dass der in Wirklichkeit nicht mehr so schnell gehen konnte, der Jakob war. Ich glaube, dass das, was den Jakob immer wieder getrieben hat, nämlich Flucht, 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 in dem Moment ausgekegelt war, nicht weil Gott ihm etwas antun wollte, sondern weil es symbolisch war für das, was Jakob immer getrieben hat, nämlich wegzulaufen. Und plötzlich musste er langsamer gehen. Und guess what, das war mit Sicherheit ein unglaublicher Segen für die ganze Truppe rund um ihn herum, für die Kinder und für all die. Und manchmal ist es nicht so, dass Gott dich nicht heilt oder dass Gott dir manche Dinge nicht wegnimmt oder manche Dinge nicht so passieren, wie du es gern hättest oder du nicht so vital oder speedig unterwegs bist, weil du es, wie du es gerne wärst. Nicht, weil Gott dich nicht liebt, nicht, weil Gott dich nicht segnen will, sondern weil er dich segnen will und vor allem, weil er durch dich Menschen segnen will. Und ich glaube, dass der Jakob mit der lädierten Hüfte mehr Segen für alles, was danach kam, war, als der Jakob mit der fitten Hüfte, der immer schnell war, irgendwo wegzurennen. Manchmal ist unsere Auseinandersetzung mit Gott schmerzhaft, aber das Coole an Jakob war, er ist geblieben, er hat mit Gott gerungen, er hat eins abgekriegt, es war schmerzhaft und es hat seine Art zu gehen verändert. Wahrscheinlich hätte er sich es anders vorgestellt, der Jakob, seine Begegnung mit Gott, aber manche Begegnungen, die wir mit Gott haben, stellen wir uns vielleicht anders vor, aber sie sind immer mit Segen begleitet, manchmal mit äußerem Segen, den jeder messen kann. Schafe, Ziegen und Erfolg und manchmal mit einem Segen, der durch dich geht. Du bist langsamer, ich weiß, das taugt dir nicht, aber es ist ein Segen für alle Menschen rund um dich. Ich glaube, dass diese Hüfte, die ihm ausgekegelt wurde, auch ein Muster war. Ein Symbol für ein Muster, ein Symbol für dieses Weglaufen von Jakob, ein Symbol für Tempo, ein Symbol für das, was ihn stabilisiert hat, nämlich wenn es haarig wird, dann bin ich weg. Und das konnte er an dem Teil nicht mehr. Und ich glaube, dass die Verletzung ein Teil vom Segen war. Du heißt jetzt Israel, du bist jemand, der gekämpft hat, du bist jemand, der Jakob war und der ein Fersenhalter war, ein Betrüger war. Ich segne dich. Und ich hatte einen großartigen Segen über ihn ausgesprochen, hat gesagt, du heißt jetzt Israel. Aber Jakob ist trotzdem nie mehr so gegangen und mit Sicherheit auch nie mehr so schnell wie davor. Ich lade dich ein, in diesem Jahr 2026, wenn es um das Thema näher geht, nicht nur einfach zu denken, ja, näher und Gottes Nähe fühlt sich immer so gut an, sondern wirklich mit Gott zu ringen. Gott zu fragen, von ist meine innere Bilanz mit der äußeren, geht das zusammen? Oder habe ich mich irgendwo verloren? Bin ich jemand, der davonläuft? Bin ich jemand, der sich stellt? Bin ich jemand, der sich mit dir auseinandersetzt, Gott? Bin ich jemand, der sich mit Menschen auseinandersetzt? Bin ich jemand, der sich traut zu ringen? Ihr könnt gerne schon auf die Bühne kommen. Ich gebe euch einen Abschlussgedanken mit, der mich sehr bewegt hat, dass ich über den Jakob dann noch weiter nachgedacht habe und beschlossen habe, na, wir machen an dieser Stelle Schluss. Die Geschichte vom Jakob geht weiter und er heißt ab hier Israel. Und in der Bibel kommt es sehr oft vor, dass Gott Menschen andere Namen gibt, weil sie eine andere, bessere Bedeutung haben. Da gibt es den Abraham, der hat vorher Vater geheißen und dann hat er eben Abraham geheißen, das heißt Vater vieler Völker. Dann gibt es den Simon, Petrus. Was gibt es nur für Umbenennungen? Es gibt manchmal das Saulus, Paulus, genau, es gibt mehrere. Und die heißen dann ab so, Simon, Petrus. Und ein paar Kapitel später erscheint Gott Mose im brennenden Busch. Und da sagt er, er heißt Mose, kriegt einen anderen Auftrag, ich bin's. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Komischerweise hat er ihn ja umbenannt auf Israel. Und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das heißt für mich erstens, Gott definiert sich über Beziehungen. Ich sage manchmal, wenn es passend ist, ich bin die Frau vom Ronny. Überhaupt in so einem juristischen, interpretierte Ding. Ja, da kommt das irgendwie besser. Der Ronny sagt manchmal, ich bin die Frau von der Teresa. Kommt auch manchmal besser, weil mit Ronny hat keiner was angefangen, aber ich bin der Mann von der Teresa. Einfach weil er sich darüber definiert, da kennen sie die Leute dann aus. Ach so, das ist der. Das ist extrem bindend. Manchmal sagt man, ich bin die Tochter von dem, wenn es das Gefühl ist, das bringt was für den Job, wenn die wissen, wer mein Papa ist. Gott sagt nicht, ich bin der Schöpfer der Welt. Gott sagt, Mose, hör zu, ich bin der Gott vom Abraham, ich bin der Gott vom Isaak, der war eigentlich nicht besonders spektakulär, und ich bin der Gott vom Jakob. Und Jakobs Karriere, während er Jakob geheißen hat, war geprägt von Lügen, von Betrügen, aber trotzdem war Jakob und Gott, die haben nicht keine Beziehung gehabt, die hatten eine Beziehung, aber der Jakob war trotzdem nicht perfekt. Und Gott sagt, ich bin der Gott von dem Typen, nicht nur von dem Israel-Typen. Und das finde ich so bewegend. Ja, wir sagen ja manchmal, Junis, dein Leben ist die einzige Bibel, die Menschen lesen können. Also reiß die zusammen und leb gescheit. Ne? Also wir predigen es nicht so, aber das sagen wir manchmal zwischen den Zeilen. Und Gott sagt, ich bin der Gott von der Junis, Punkt. Noch bevor sie super holy war und Israel hieß. Und das ist für mich so ein Commitment von Gott zu dem, wer du bist und wie du bist. Gott stellt sich nicht nur zu dir, nachdem du mit ihm gerungen hast, nachdem du eine neue Identität hast, sondern Gott stellt sich zu dir, zu all deinen Schwächen, zu all dem, was du bist und sagt, ich bin der Gott von Martin. Ich bin der Gott von Matthias. Ich bin der Gott von der Theresa. Und nicht von der Idealvorstellung, sondern von dem, ich bin der Gott von der Doris. Hallo. Und Menschen schauen die Doris an und gerade weil sie so nicht perfekt ist, denken sich die Leute, wow, okay, das ist der Gott von ihr. Wow, dann kann es vielleicht auch der Gott von mir sein. Wenn Gott nur der Gott vom perfekten Preacher-Gott wäre, das wäre ja scary. Wow, dann muss ich ordentlich was leisten. Aber Gott definiert sich über die Beziehung zu dir. So sehr, sagt er am Schluss, und ich will mit dir ringen und ich will dich spüren, weil ich bin der Gott von dir, von unperfekten dir. Wo hast du aufgehört, mit Gott zu ringen? Wo hast du aufgehört zu denken, ich muss fake sein, ich muss gläubiger wirken, als ich es bin, ich muss einsichtiger wirken, als ich es bin? Hör auf, dir Fake-Fell umzuschnallen, um gesegnet zu sein. Sei Jakob, weil es ist der einzige Segen, den du wirklich nehmen kannst. Es ist der einzige Segen, wo du dich nicht verbiegen musst. Es ist der einzige Segen, der deine Art zu gehen und deine Art zu leben und deine Art Beziehungen zu leben wirklich prägt. Und ab dann ist Jakob nicht mehr davon gelaufen. Ab dann geht die Geschichte von Jakob weiter und es ist ein anderer, ruhigerer, friedlicher Mensch. mit nicht weniger Einfluss. Mit diesem Gedanken, dass Gott der Gott von dir ist und dass er sich so definiert und dass er dich liebt und dass er zu dir steht und nicht zu deiner Idealvariante, was immer das eigentlich sein soll, möchte ich euch quasi lassen und euch ermutigen, diese Geschichte vom Jakob durchzulesen mit dem Gedanken von Gott, was willst du zu mir sagen? Und Gott, wo kann ich mit dir ringen? Anstatt immer nur nachzuhasten, irgendwie jemand zu sein, sondern was kann ich werden, wenn ich mir das anschaue? Ihr dürft die Augen zumachen. Wir nehmen uns einfach einmal ein paar Minuten Zeit. Und ich glaube, dass Gott zu einigen von euch sagt, ich will mit dir ringen. Ich will, dass du mit mir ringst. Ich will das hören, was dich beschäftigt. Ich will das hören, was dich aufregt. Ich will das hören, was du nicht magst. Ich will das hören, was du nicht verstehst. Ich will dich spüren. Ich will, dass du mich spürst. Nicht nur meine Regeln oder was andere Leute dir von mir erzählt haben, sondern mich. Ich lasse mit mir ringen. Ich will mit dir ringen.